Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Sie hören den Büchermarkt mit der besten Liste des Deutschlandfunks, die besten 7 im Monat Oktober. Und wie jeden ersten Samstag ist ein Jurymitglied zu Gast. Heute Ines Dettmann, Leiterin des Jungen Literaturhauses in Köln. Sie hat wie alle anderen Jurymitglieder einen Stimmzettel abgegeben mit 3 Nennungen in der Wertung 5 Punkte, 3 Punkte, 1 Punkt. Die Wertungen werden zusammengezählt und die 7 Bücher mit den meisten Punkten kommen auf diese Liste. Das heißt, hier wurde nicht diskutiert, um zum Ergebnis zu kommen. Und vielleicht weicht auch mal die persönliche Meinung einer Jurorin oder eines Jurors vom Juryurteil ab. Das kann passieren. Ich bin Ute Wegmann. Sexualität, Liebe, Ärger, Freundschaft und vor allem der Tod sind heute unsere Themen, Ines Dettmann. Das machen, das mit 3 Großbuchstaben, in denen Entsetzen und Tabu gleichermaßen mitschwingen, das machen ist der Titel des ungewöhnlichen und herausragenden Sachbuchs für Grundschüler über Sexualität. Untertitel: Projektwoche Sexualerziehung in der 4C. Lilly Axter, geboren 1963 in Düsseldorf, Theaterregisseurin, Autorin und Kinderbuchautorin, lebt in Österreich. 2023 erhielt sie den Christine-Nöstlinger-Preis. Seit 1995 ist sie Mitarbeiterin bei Selbstlaut, einem Wiener Verein zur Prävention von sexuellem Kindesmissbrauch. Was haben wir hier für eine Geschichte? Haben wir eine Geschichte? Eine 9-jährige Erzählerfigur beschreibt die Projektwoche über Sexualkunde im Rückblick. Was denken Kinder über Sex und Liebe? Zum Beispiel Carol. Sie dachte, Sexualität bedeutet, 2 Verliebte schauen Videos. Wie fühlt sich Verliebtsein an? Was spielt alles eine Rolle? Zum Beispiel BHs und Unterhosen oder Haut und Hormone. Ines Dettmann, wie ist dieses großformatige Bilderbuch auf der Informations- und Textebene angelegt?
Naja, also wie Sie gerade schon gesagt haben, was erstmal genial ist, ist, dass es ein riesiges Buch ist. Also man kann sich wirklich vorstellen, damit im Unterricht zu arbeiten, das hinzulegen und auch mehrere Kinder gleichzeitig reingucken zu lassen. Also die beiden Autorinnen wissen schon ganz genau, was sie da tun und mit wem sie es da zu tun haben. Und die Idee ist eigentlich nicht, dass man sich über das Thema Aufklärung der Sexualität nähert, sondern die beiden nähern sich dem Thema über die Fragen der Kinder an. Und damit ist alles offen und alles möglich. Es gibt keine Grenzen, es gibt kein richtig oder falsch oder so muss ein Penis oder eine Vagina aussehen, sondern es gibt alle Freiheiten, die mit den Fragen der Kinder verbunden sind. Und das macht den Zugang zu dem Buch total einfach.
Wir haben ja eine unfassbar tolle gestalterische Umsetzung. Es sind Collagen, kleine Gemälde, Wörter im Bild, Text auf Bild gesetzt, wie geklebt und dann auch die Unterschiedlichkeit oder die Vielfalt der unterschiedlichen Kindertypen. Verantwortlich dafür ist Christine Elbi, geboren 1965 in Zürich. Sie ist Lehrbeauftragte in St. Gallen an der Höheren Fachschule für Künstegestaltung und Design mit dem Schwerpunkt Malerei, Theaterausstattung und Illustration. Das alles hat sie vereint in diesem Buch. Wie hat sie gearbeitet?
Man hatte das Gefühl, sie hat sofort tausende von Ideen gehabt und ist selber so in den Kopf von einem Kind in der 4. Klasse abgetaucht und hat über diese Collagen alles zusammengetragen, was sie finden konnte. Also es ist alles wild gemischt. Der Text verfließt teilweise mit den Bildern. Manchmal werden dann zum Beispiel Bleistiftskizzen in den Vordergrund gedrängt. Was mir besonders gut gefallen hat, ist die Seite mit den Geschlechtsteilen, die in verschiedener Wandlungsfähigkeit da sind, wo man sich dann plötzlich fragt, ist das ein Penis auf Rollen, der da abgebildet ist? Also alles ist möglich in Assoziationsketten. Und es gibt nichts Peinliches, es gibt nichts, worüber man nicht sprechen kann. Man sieht, wie viel Spaß sie hatte, diese verschiedenen Themen zu gestalten. Es gibt diese Klassenfotos, die übermalt und überzeichnet sind. Was ich selber ein bisschen schade finde, ist, dass das Cover, finde ich, eines der schwächsten Bilder in dem ganzen Buch ist, weil es wirklich so schöne Klassenfotos und Momente gibt, wo ich immer wieder denke, man sieht diese Kinder, man sieht die 4C, man sieht das Kindsein und diese ganzen Fragen, die man in dem Alter mit Sexualität verbindet. Und da hätte ich vielleicht ein anderes Cover ausgewählt.
Und man sieht vor allen Dingen in der Bildgestaltung auch die Möglichkeiten, die man hat, um ein Buch zu illustrieren oder sich einem Thema zu nähern. Das Buch hat bereits 2013 den österreichischen Kinder- und Jugendbuchpreis gewonnen und ist offenbar neu aufgelegt. Ich glaube, wir sind uns einig, es ist ein tolles Werk. Das machen Projektwoche Sexualerziehung in der 4C von Lilly Axter und Christine Elbi, der Panoptikum Verlag, 56 Seiten ab 9. Im zweiten Buch geht es ums Zeichnen und um Ärger. Der Titel Großer Stunk. Geschrieben hat der Berliner Autor Christian Duda und gezeichnet die Illustratorin Julia Friese. Die beiden arbeiten schon zum wiederholten Mal zusammen. Die Geschichte Ein Mann möchte einen Affen malen, hängt ein Suchzettel auf, Affe gesucht, und es kommen viele. Viele unterschiedliche. Sie bevölkern seine Wohnung eher übellaunig, weil jeder dachte, er sei der Einzige, und beginnen sich zu streiten, was eigentlich einen Affen ausmacht. Länge des Schwanzes, Fell, Haare auf der Brust und so weiter. Im totalen Chaos taucht ein Mädchen auf. Ines Detmann, was ist das für ein Bilderbuch? Geht es um das Verhältnis Mensch und Tier, um den Wunsch, etwas Besonderes zu sein, um Ausgrenzung? Was genau ist das Thema?
Also ich würde sagen, es geht um alles und jeder kann da reinlesen, was er gerne möchte. Also erstmal ist es ein riesiges Affentheater, wie Sie gerade schon gesagt haben. Also es gibt wahnsinnig viele Affen, die alle wunderbar detailliert gezeichnet sind, also wo man richtig Haare sehen kann. Sehr schöne Buntstiftstriche, die diese Tiere vollkommen machen, die sehr aufgewühlt sind. Also so wie wir Affen im Zoo sehen, wenn die sich streiten, die Münder teilweise weit aufgerissen, sehr, sehr groß in der Geste. Dieses Mädchen, was dann dazwischen kommt, die bringt dann diese menschliche Perspektive mit rein, weil Leander, der Künstler, sich sehr lange sehr zurückhält und sich erst einmal so alles studiert und sich alles genau anguckt und eigentlich nicht ganz genau weiß, wie er jetzt mit dieser überfordernden Situation umgehen soll. Und dieses Mädchen bringt dann so den Turning Point rein und sagt auf einmal, Menschen sind ja auch Affen. Und das wiederum bringt dann den Menschen, den anderen, so stark zum Nachdenken und in Ekstase, dass dieses Buch dann so einen leicht anarchischen Dreh bekommt, weil nämlich eigentlich auf einmal alle vollkommen eskalieren und eigentlich das Ganze in einem großen Affentheater mündet.
Sie haben es im Grunde schon gesagt. Wilde Affen, wilde Illustrationen. Wie Julia Friese da dieses Chaos gestaltet hat, großer Stunk von Julia Friese und Christian Duda, Verlag Belz und Gelberg, 56 Seiten, ab 5. Wir bleiben bei den Tieren, lernen im folgenden Buch Puma, Frosch, Kugelfisch, Chamäleon und Eule kennen. Ein sehr großes Buch mit einem fast schwarzen Cover. Schlich ein Puma in den Tag. Gedichte von der Österreicherin Lena Raubaum. Aber das Außergewöhnliche sind die Bilder von Verena Pavoni. Verena Pavoni, auch sie geboren in Zürich, arbeitet seit 1984 als freie Illustratorin im Kinder- und Jugendbuchbereich, lehrt an der Hochschule in Zürich und lebt in Basel. Was für eine Situation haben wir hier? Tiere schleichen sich aufs Papier in Text und Bild. Und das ist das Besondere an diesem außergewöhnlichen poetischen Buch. Wir nehmen teil am Entstehungsprozess. Und das ist auch besonders eindrücklich bei den Bildern, denn es handelt sich um Kratzbilder mit Ölkreiden. Wie arbeitet Verena Pavoni?
Ja, es sind so Sgraffito-Kratzbilder, die sie herstellt. Und diese Kratzbilder werden, es gibt hinten im Buch, das ist sehr, sehr schön, eine Anleitung dazu, wie man selber diese Bilder machen kann. Man zeichnet oder malt zuerst ein Tier. Selber in der eigenen Form kann man gestalten, wie man möchte. Und dann werden mehrere Schichten Ölkreide aufgetragen. Richtig dick. Zuerst muss man nämlich seine Figur weiß übermalen. Danach kommt eine schwarze Schicht oder noch eine zweite schwarze Schicht drauf, bis das wirklich ganz schwarz übermalt ist. Und dann kann man anfangen, nochmal, wenn man möchte, so die Konturen seiner Figur rauszuarbeiten und kratzt dann ornamentartig praktisch diese Figuren nach. Und dadurch entstehen sehr tiefe Bilder, die natürlich wirklich eben durch dieses Kratzen eine eigene Struktur bekommen, durch den verschiedenen Farbauftrag immer tiefer werden. Und wir als Leser sind eingeladen, eigentlich mit dem Text zusammen in diesen Zeichenprozess einzusteigen, denn auf jeder Seite sieht man praktisch eine Stufe aus diesem Bild, was man ja ganz, ganz selten mitbekommt. Wie arbeiten KünstlerInnen, wie entstehen solche Bilder?
Sie haben jetzt schon den Entstehungsprozess der Illustration beschrieben. Und so ähnlich ist ja auch der Entstehungsprozess des Textes, also die Gedichte von Lena Raubaum. Die haben das jeweilige Tier im Blick und auch die Gedichte entwickeln sich. Die werden von Seite zu Seite mit Zeilen ergänzt. Wovon erzählen denn diese kleinen Texte?
Ja, die erzählen dann aber wieder von den Tieren selber eigentlich, also wie die Tiere leben. Also man darf jetzt nicht erwarten, dass man da jetzt ein Sach- oder ein Künstlerbuch bekommt, sondern eigentlich sind es zwei Kunstformen, die sich dann zu einer ganz neuen Form verbinden, die wirklich sehr ungewöhnlich und sehr, sehr schön da aufgearbeitet ist. Also wir haben, finde ich, außen einen Einband, der hat eine total schöne Haptik, innen drin sehr, sehr schön dickes Papier. Und es ist ein sehr poetisches Buch, was so ganz, ganz langsam eintaucht und so den Spaß an Sprache und an Erschaffen von etwas eigentlich zeigt.
Ein wundervolles Buch, das zum Malen animiert. Ich glaube, das möchte die Künstlerin ja auch, denn im Anhang wird ja beschrieben, was man alles benötigt und wie man dann mit den Ölkreiden arbeiten kann. Schlich ein Puma in den Tag. Von Verena Pavoni und Lena Raubaum, Kunstanstifter Verlag, 144 Seiten, ab 5. Vom Puma zu den Füchsen. Foxlight heißt der neue Roman der britischen Kinderbuchautorin Katja Balen. Das Fuchslicht, googelt man den Begriff, stößt man auf ein LED-System, das eigentlich Raubtiere wie Füchse abhalten soll. Aber das Fuchslicht im Roman ist das erste Licht des Tages, in dem sich Füchse überhaupt zeigen. Katja Behlen hat eine Geschichte über zwei Mädchen geschrieben, Zwillinge, die in einem Waisenhaus leben. Die beiden sind inmitten eines Fuchsrudels als Babys gefunden worden. Und nun als 12-Jährige gehen sie auf die Suche nach ihrer Herkunft, in der Hoffnung, ihre Mutter zu finden, die vielleicht im Wald mit den Füchsen noch lebt. Ist das eine Abenteuergeschichte oder was ist das für eine Geschichte, Ines Dettmann?
Also was mir an der Geschichte auf jeden Fall gut gefallen hat, ist, dass es keine Geschichte ist. Sie haben gerade eben gesagt, sie wachsen in einer Form von Waisenhaus auf, in einem Leuchtturm, der an der Grenze des Wildlandes steht. Schön finde ich, dass es ein unheimlich behütetes Leben ist. Also was man, wenn man so an der Grenze zur Pubertät ist, schon auch in Frage stellt, wie die beiden, die auf der Suche nach ihrer Familie, nach ihrer Herkunft sind, aber ein behütetes und liebevolles Leben. Also kein Waisenhaus, wie wir es teilweise aus Geschichten kennen, wo alles ganz, ganz furchtbar ist, sondern alles ist warm, es gibt Butter mit Toast, es gibt gemütliche Tee. Abende am Kamin. Die Kinder kommen alle aus verschiedenen Familien, aber sind trotzdem eine große Familie mit allen Streitigkeiten, die dazugehören. Aber alle haben sich gerne und die beiden fühlen sich da auch behütet. Aber es nagt eben an ihnen diese Frage, wo kommen sie her? Diese Suche ist dann schon eher ein Abenteuer, finde ich, als ein Adoleszenzroman, auch wenn man das natürlich so lesen kann, ohne Frage, also ein Erwachsenwerden, aber eben ein großes Abenteuer, nämlich die beiden klauen Lebensmittel, packen das alles in ihre Rucksäcke und beschließen, sie wollen in dieses Wildland, sie wollen der Füchsin folgen, die sie morgens gesehen haben, um eben ihre Mutter zu finden. Und was sie dann auch wirklich eines Morgens tun, auch wenn sie sich gar nicht so leicht aufraffen können, wie sie eigentlich am Anfang gedacht haben.
Interessant ist ja, ich habe gesagt, wir haben Zwillinge, aber die beiden sind ja sehr, sehr unterschiedlich.
Genau, die beiden haben ganz unterschiedliche Energien und Fandy die Geschichte erzählt, während Ray, ihre Schwester, die ist die wilde, die stürmische, aber teilweise dann wiederum die sensible, die immer versucht, eben so eine Verbindung zur Mutter, zu ihrer natürlichen Identität herzustellen. Und Fan ist dann teilweise die immer so die Stimme der Vernunft ist. Der Vorteil bei diesem Ausflug, der ja durchaus mit Hindernissen verbunden ist, ist, dass dadurch, dass sie so unterschiedlich sind, eigentlich sie fast an alles gedacht haben, trotzdem aber an extreme Grenzen stoßen. Nämlich diese ganzen Probleme, die mit dem Leben in der Wildnis, was sie eigentlich suchen, verbunden sind, die erleben sie in voller Kraft und die führen auch dazu, dass die beiden in einen großen Streit eben in diesem Abenteuer geraten.
Jetzt könnte man so eine Geschichte im Wechsel erzählen, das ist sie aber nicht.
Nee, genau, sie wird wirklich nur aus der Perspektive von Fan erzählt und die blickt dann immer auf ihre Schwester, sehr, sehr liebevoll, teilweise eben sehr erbost, so wie es ist, wenn man 11 Jahre alt ist und sehr, sehr eng miteinander. Die Perspektive ist besonders, zumal alle wörtliche Rede, die es gibt als Dialog, immer nur kursiv gesetzt ist. Das ist generell was an diesem Buch für die Altersgruppe sehr schön ist, denn es ist total angenehm zu lesen, es ist toll gesetzt. Da finde ich, ist ganz, ganz viel sehr, sehr schön gelungen.
Ein Kinderroman von Katja Behlen, Foxlight, zwei Schwestern im Herzen des Wildlands, so der Untertitel, aus dem Englischen von Birgit Kollmann, Hansa Verlag, 224 Seiten ab 11. Immer wieder erfahren wir in der Literatur, wie prägend die Herkunft für unser weiteres Leben ist. Was uns ausmacht und was uns verbindet, ob wir gern Pfannkuchen essen oder Erbsen hassen. Aber auch das Rätsel des Todes wird benannt. Es geht um Anfänge und Enden, Freude und Trauer und um das Wunder, auf dieser Welt zu sein. Um all das geht's im nächsten Buch und um ein Kaninchen namens Miss Marple. Leben, Sterben und Kaninchen, geschrieben hat die bekannte Autorin Dieter Zipfel und gezeichnet hat die ebenfalls wunderbare, vertraute, bekannte Autorin und Illustratorin Raun Fliggenring aus Island, die 2024 den isländischen Kinder- und Jugendliteraturpreis gewann mit einem eigenen Buch. Ein Kinderbuch für Kinder ab 5 über das ganze Leben. Wie hat Dieter Zipfel das geschafft?
Also sie hat es auf jeden Fall geschafft. Das ist ein hoher Anspruch und ich muss sagen, es ist eines von den Büchern wirklich, wenn man es vor allen Dingen mit einem jüngeren Kind liest, einem total das Herz öffnet und wo man das Gefühl hat, es ist traurig und es ist wunderschön zugleich. Sie steigt eben ein mit einem Kind, das da mit seinem Kaninchen sitzt am Tisch und Brot isst. Und Dieter Zipfel hat ja einen besonderen Ton, Geschichten zu erzählen und einen unheimlich direkten Ton. Und ganz am Anfang gibt es zum Beispiel eine Episode, wo sie halt eben dem Kind erklärt als Erzählerin, naja, du bist ganz besonders und du bist einzigartig. Und das macht sie am Beispiel eines Ellenbogens. Denn jeden schrumpeligen Ellenbogen gibt es nur einmal, auch wenn es 22.000 Ellenbogen in deiner Straße gibt. Und allein schon dieser Punkt ist total schön, wenn man selber sich klar macht, naja, eigentlich bist du einzigartig und du bist auch wichtig. Das ist der ganz langsame Punkt. Prozess, den es gibt. Und dann heißt es ja nicht umsonst Leben, Sterben und Kaninchen, denn dann stirbt Miss Marple, was natürlich ein riesengroßer Einschnitt ist. Alle, die ein Haustier zum Beispiel haben, wissen, dass das ja oft die erste Toderfahrung ist, die man hat, ein Haustier oder ein Tier stirbt. Damit stellen sich natürlich ganz, ganz viele Fragen mit diesem Tod, mit dieser Endlichkeit, denn das Besonderssein ist natürlich das eine, aber das mit dem Sterben konfrontiert werden ist das andere. Und auch das schafft sie sehr, sehr schön. Es gibt dann erst einmal ein paar Seiten mit eigentlich nur großformatigen Zeichnungen über die Beerdigung von Miss Marple, über den Schrecken des Kindes, weit aufgerissene Augen. Und dann gibt es aber auf einmal wieder Wörter. Und die Wörter fließen so langsam in die Geschichte rein. Und sehr schön ist dann die Annäherung, denn sie schreibt dann, ich habe eine Sammlung dessen gemacht, was ich glaube, über den Tod zu wissen. Und ich finde, als Erwachsener kann man dem Kind nicht besser sich annähern, über dieses Thema zu sprechen, als zu sagen, was ich glaube, über den Tod zu wissen. Denn wer weiß schon alles über den Tod?
Ich habe Raun Flingering schon erwähnt. Tolle Illustration der Isländerin. Wie beschreiben wir die Bilder?
Was schon faszinierend ist, ist wirklich, ist es ein Buch, was eigentlich mit zwei Farbstiften auskommt, um es bildlich zu sprechen, nämlich mit einem grünen Stift und einem blauen Stift. Der Rest ist weißes Papier. Davon bleibt sehr wenig über, muss man sagen, an den meisten Stellen. Sie hat ja einen unheimlich wilden, comicartigen Strich, der sehr, sehr schön ist. Und dieses Buch setzt sich eigentlich zusammen, teilweise aus ganzseitigen Illustrationen, in die der Text mit hereinfließt, auf eine ganz schöne Art und Weise. Es verbinden sich Text und Bild. Sie arbeitet viel mit Schraffuren an bestimmten Stellen, wo man eben merkt, diese Schraffuren machen dann eben diesen blauen, zum Beispiel diesen blauen dicken Strich wesentlich weicher. Das ist alles sehr, sehr schön. Und man sieht auch, und das finde ich für Kinder wahnsinnig animierend, mit wie wenig Strichen man eigentlich schon ganz, ganz viel erreichen kann, ganz viel Ausdruck. Und das passt bei den beiden, die wirklich ja sehr gerne zusammenarbeiten, auch einfach wahnsinnig gut zusammen.
Schönes Buch, macht Spaß, obwohl jemand stirbt. Leben, Sterben und Kaninchen von Dieter Zipfel und Raun Flingering, Hansa Verlag, 80 Seiten ab 5. Um den Tod geht es auch im nächsten Buch, um Mord. Den Mord an zwei Männern mit Migrationshintergrund. Der erste geschah in Nürnberg im Jahr 2000, das Opfer Enver Cimcek. Der zweite im Jahr 2006 in Dortmund an Mehmet Kubacik. Zwei der NSU-Morde. Alles wurde erst viele Jahre später aufgeklärt. Anfangs schlossen die Ermittlungsbehörden fremdenfeindliche Motive aus. Im Gegenteil, sie vermuteten, dass die Männer an kriminellen Machenschaften beteiligt waren. Ein eklatanter Ermittlungsfehler mit verheerenden Folgen. Und das erfahren wir in diesem Buch, in dem die beiden Töchter Gamze und Semia im Wechsel erzählen, wie sie sich kennenlernten, was sie erlebten und erlitten und wie sie beschlossen, für ihre Väter zu kämpfen. Unser Schmerz ist unsere Kraft. Neonazis haben unsere Väter ermordet. Von Gamze Kubacik und Semia Cimcek mit Unterstützung der Journalistin und Kinder- und Jugendbuchautorin Christine Werner. Ein starker Titel, Ines Dettmann, ein berührendes Buch. Wie ist es aufgebaut?
Ja, Christine Werner und Gamze Kubacik und Semia Cimcek haben viele, viele Dinge zusammengetragen, weil es ja wirklich auch ein Prozess im wahrsten Sinne des Wortes ist, der sehr, sehr lange gedauert hat. Eigentlich, wenn man sich überlegt, von 2000 bis heute, das sind 25 Jahre, in denen immer noch viele Fragen bleiben. Die drei haben sich zuerst im Internet getroffen, haben sich immer wieder unterhalten, haben eben Protokolle gemacht. Dann haben sie die Informationen, die es gab und diese ganzen Treffen und Protokolle ausgewertet und in einer Form zusammengestellt, die sehr, sehr schön zu lesen ist und die, finde ich, dieses Buch mit zu einem der wichtigsten Titel in diesem Herbst einfach macht. Nicht nur für Jugendliche, sondern eigentlich für alle, die in der Gegenwart leben und sich fragen, wie wollen wir unsere Gesellschaft in Zukunft gestalten? Und das ist ein dickes Buch geworden. Es gibt wahnsinnig viele Informationen, aber es sind immer sehr, sehr kurze Portionen, in denen die beiden Autorinnen aus ihrer Perspektive erzählen, was passiert ist. Es gibt so eine Form von kurzen Nachrichten, die sie sich geschrieben haben. Es gibt halt eben einfach kleine Gedankenprotokolle wie Tagebucheinträge. Es gibt Gespräche, es gibt viele Fotos, was sehr, sehr schön ist, also was das Buch sehr lebendig macht. Und man merkt bei den beiden, was ich finde wirklich schon im Titel ja auch klar wird, ist, es geht vor allen Dingen eben mit um die Erinnerung an ihre Väter und nicht daran, die Namen der Täter zu nennen, sondern es geht darum, eben an diese beiden Männer zu erinnern, zu denen sie ein sehr, sehr liebevolles Verhältnis hatten und deren Erinnerung sie am Leben halten möchten.
Man kann vielleicht ergänzend noch dazu sagen, das Buch beginnt, die Erzählung beginnt im Jahr 2006, als der Vater von Gamze ermordet wird. In dem Moment treffen die beiden dann aufeinander und da beginnt im Grunde genommen ihre Beziehung, ihre Freundschaft, die bis heute anhält und wo sie sich auch gegenseitig unterstützen, weiter zu kämpfen und die ihnen auch Kraft gibt. Was hat sie bei diesem Buch beim Lesen am meisten überrascht?
Mich überrascht die positive Energie, die die beiden immer noch antreibt, die selber sagen, wir haben uns als Kinder, als Deutsche gefühlt, wir sind integriert gewesen. Also die Morde sind passiert, als sie 14 und 20 waren. Also beide auch dann in einem Alter, wo man ja eigentlich sich schon stark zugehörig fühlt zu einem Land, aus dem man kommt oder in dem man aufwächst. Diese Dinge, die denen passiert sind, also diese Vorstellung, dass da Ermittler in eine Familie kommen und einem als Täter darstellen, obwohl man selber so viele Fragen hat, total verletzt ist und seinen Vater oder seinen Mann verloren hat. Es gibt trotzdem wenig Hass, sondern es ist teilweise ein sehr sachliches Erzählen und dann gleichzeitig unheimlich viel Herz für die Zukunft, für die Sache. Und das, finde ich, macht dieses Buch zu einem ganz, ganz besonderen Buch. Natürlich, wenn man es klar liest, merkt man immer wieder, dass es schon wirklich viele verletzende Dinge gegeben hat. Aber das geht einfach darum zu sagen, wie können wir offene Fragen weiter klären? Und es ist immer ein Wir im Mittelpunkt, was, finde ich, das Ganze unglaublich stark macht.
Nächsten Samstag hören Sie eine Sendung mit Gamze Kopacik, Semija Cimcek und Christine Werner, die meine Gäste im Studio waren. Ein Buch, das uns zutiefst berührt und auch beschämt und das Schullektüre werden sollte. Das an alle Lehrerinnen und Lehrer. Unser Schmerz ist unsere Kraft. Neonazis haben unsere Väter ermordet. Von Gamze Kopacik, Semija Cimcek und Christine Werner, Fischer Verlag, 192 Seiten, ab 14. Wer lebt und wer ist tot? Das fragt man sich lange beim Lesen des neuen Romans der britischen Jugendbuchautorin Jenny Valentine, die mit all ihren Büchern auf der besten 7-Liste vertreten war. Ich erinnere mich noch an ihr erstes Buch, Wer ist Violet Park? Die Urne auf dem Regal im Taxiunternehmen. Der Tod hat Jenny Valentine schon immer interessiert. Aber hier geht es um viel mehr. Zwei Seiten eines Augenblicks, der Titel. Zwei Freundinnen, untrennbar, Elk und Map, untrennbar, bis da diese eine Party stattfindet und Elk sich in Maps Bruder verliebt und Map so enttäuscht ist und abhaut und Elk ihr folgt und die Straße ist dunkel und der Wagen ist schnell. Feine psychologische Beobachtungen, wie der Tod und die Trauer verdrängt werden und dann gibt's eine überraschende Wende. Ich weiß gar nicht, Ines Detmann, wie viel wir verraten dürfen über dieses Buch, also wie es dann wirklich sich weiterentwickelt. Was ist das Thema, das hier neu und ungewöhnlich und super interessant dramaturgisch aufbereitet wird?
Es geht schon um die Frage, und das ist eigentlich auch eine Frage, habe ich beim Lesen selber festgestellt, die einen ja selber auch immer beschäftigt, wenn man an den eigenen Tod denkt, nämlich was bleibt? Also was bleibt von einer Freundschaft? Was bleibt von deinem eigenen Leben zurück? Wie gucken andere auf dein Leben und wie gehen andere damit um, wenn du gestorben bist? Also ich kann mich noch erinnern, dass als Kind meine größte Sorge war, dass ja alles ganz normal weitergehen würde, nur ich wäre nicht mehr da. Und im Grunde ist das dieser Moment, mit dem Jenny Valentine sehr, sehr elegant spielt. Am Anfang muss man sich erstmal ein bisschen ordnen, weil es halt eben auch ein paar Zeitsprünge gibt, um die Geschichte wirklich in Schwung zu bringen. Wir begleiten erst einmal Elk, die als Geist durch ihr Leben geht oder als Freundin neben ihr immer noch ist, obwohl sie vermeintlich gestorben ist. Diese Verbindung ist unheimlich da und man merkt aber, dass die Außenwelt diese Verbindung als kritisch bewertet und mit dieser Verbindung auch überhaupt nicht umgehen kann. Und das sind ja so Erfahrungen, die man in dem Alter von den beiden immer wieder macht. Nämlich da ist einerseits diese tiefe Verbindung und andererseits diese Dinge, die Erwachsene sowieso bei Jugendlichen sehr merkwürdig finden und anstrengend und die dann eigentlich nicht in dieses das Leben geht weiter wirklich hineinpassen. Und wir arbeiten so langsam ihre Freundschaft, ihre Beziehung auf, die unterschiedlichen Persönlichkeiten, die beiden haben, das unterschiedliche Umgehen mit Dingen und diese unheimliche Intensität, mit der die beiden in ihre Freundschaft reingefallen sind, denn sie haben sich erst überhaupt in der 7. Klasse kennengelernt und mit der sie ihre Freundschaft gelebt haben.
Für mich ging es auch sehr stark um Liebe, wie sie geteilt wird und weitergegeben wird und wie sie letztendlich auch die Überlebenden am Leben hält, oder?
Ja, Liebe ist ja ein ganz, ganz wichtiges Thema. Damit endet ja im Grunde auch das Buch. Ich schaue auf geliebte Menschen, die einfach weiterleben werden und wo ich mich auch versichern kann, dass die ihr Leben finden werden. Und auch so unterschiedliche Formen von Liebe. Also wir haben Map und Elk. Dann haben wir halt eben Franz, den großen Bruder, der mit Elk zusammen diese Begeisterung für Physik teilt. Und dann haben wir die Oma, die dann schon an Demenz gestorben ist, die Elk über alles liebt. Und wir haben diesen kleinen Bruder, der halt eben Nox, der super wild ist und der einfach total im Jetzt steht und der so eine absolute Liebe verkörpert. Und diese verschiedenen Positionen verbinden sich dann zu diesem ganzen Buch, was am Ende einfach eine Wendung nimmt, die einen selber auch als Leser irgendwie sehr erschüttert zurücklässt und wo man merkt, so, es läuft einfach ganz, ganz anders, als man es bisher gelesen hat.
Wir verraten es nicht, aber ich verrate, auf der letzten Seite habe ich Rotz und Wasser geheult. Da hatte sie mich, die brillante Autorin Jenny Valentine. Zwei Seiten eines Augenblicks von Jenny Valentine aus dem Englischen von Klaus Fritz, DTV-Reihe Hansa, 185 Seiten, ab 14. Geweint, gelacht, was gelernt. Was will man mehr, Ines Dettmann? Das waren die besten 7 im Oktober. Vielen Dank für die Präsentation. Dank an die anderen Jurymitglieder und die Kollegen in der Technik. Alles nachzuhören in unserer Deutschlandfunk-App. Nächste Woche hier die beiden Töchter, Gamze und Semia, die beiden Töchter der NSU-Opfer, Mehmet Kubacik und Enver Cimcek. Es folgt Computer und Kommunikation. Schönen Herbst und schöne Messe wünscht Ute Wegmann.